Die Leute können sagen, was sie wollen. Sie können klatschen und kritteln und sich über dieses oder jenes das Maul zerreißen. Und natürlich haben wir unsere Fehler. Unsere Depressionen und Selbstmorde und kleinen Pächters Frauen, die mit dem Erstbesten, der sie haben will, durchbrennen. Und wir haben unsere lange Winternacht, die sich über Tage und Wochen erstreckt wie ein Vorgeschmack auf das Grab. Aber letzten Endes ist hier die einzige wirkliche Geschichte der Wind. Sein Sausen und Brausen, seine Unablässigkeit. Das verhaltene Klagen von bewegter Luft, die den Strömungen gehorcht, wie ein neues Meer über dem alten, die wurfelt und eckt und alles abschleift, bis nichts mehr übrig ist. Tag und Nacht fegt der Wind über die Inseln, ohne Rücksicht auf die Jahreszeit. Aber würde man die Bewohner von Jerofansi und Papastauer fragen, dann würden sie allesamt, alle Männer und Frauen, alle Lämmer und Ponys sagen, dass er im Winter am schlimmsten ist, wegen seiner Schärfe und der schieren Wildheit. In einem Januar, an den man sich hier noch erinnert, hatte der Wind 29 Tage lang ununterbrochen Sturmstärke. Und am Neujahrstag 92 wurden die Orkanböen am Leuchtturm von Mackelflagger auf der Nordspitze von Anst auf 320 Stundenkilometer geschätzt. Aber das war, wie gesagt, geschätzt. An jenem Tag wurde der Windmesser der Wetterstation aus der Verankerung gerissen und zusammen mit einer Menge anderer belebter und unbelebter Sachen in die Ewigkeit geschleudert. Joni Uli hätte gewarnt sein müssen. Sie war Amerikanerin. Die Leute im Dorf nannten sie die Frau mit den Vögeln oder einfach die Vogelfrau. Und sie war eben erst vom Fährboot gestiegen, als sie einen Volltreffer in Form von Robbie Bakers einäugigem alten Kater bekam, der auf der Jagd nach einer nicht vorhandenen Taube über das Dach der Kirche geschlichen war. Oder vielleicht war die Taube ja doch vorhanden gewesen, jedenfalls war, was immer der Kater gesehen hatte, vom Winde verweht, kaum dass er mit seinem Auge geblinzelt hatte. Joni Uli, die zu diesem Zeitpunkt für uns alle eine Fremde war, stapfte also in einem Kaufhaus-Schottenrock die Hauptstraße entlang. Eine schwarze Strumpfhose schmiegte sich an ihre prächtigen Beine, ein Rucksack klopfte gegen ihren Hintern und ihre Hände hielten die Strickmütze fest. Trotz ihrer scharfen Augen und der Teleobjektive, die sie überall hin mitschleppte, sah sie den Kater nicht kommen. Der Kater, er hieß Tiger und hatte gut und gern 10, 12 Pfund taubengemästetes Fleisch auf den Knochen, wurde von einer Böe gepackt und flog vom Kirchendach wie eine wärmegesteuerte Rakete, die ihr Ziel, Joni Ulis gebeugte, winzerzauste Gestalt, erfasst hatte. Wie dramatisch der Aufprall war, hätten sie bezeugen können, wenn sie an jenem Tag zufällig an den klappernden Fenstern von Magnusons Pub gestanden und über einem Pint bitter meditiert hätten. Bevor die Vogelfrau Gelegenheit gehabt hatte, sich nach ihrer Unterkunft zu erkundigen oder auch nur zu irgendeinem Menschen guten Tag oder wie geht's zu sagen, lag sie auf dem Pflaster und ihre Lippen flüsterten, ohne es zu wissen, einen Song des Artist formerly known as Prince. Das jedenfalls hat Robbie später behauptet. Und der steht auf den Künstler, seit er mal in Aberdeen in einem Laden für Secondhand-CDs Purple Rain entdeckt und zum halben Preis gekauft hat. Wir mussten es ihm glauben. Er war der Erste, der rauslief, um mir zu helfen. Da lag sie also, aufs Pflaster geworfen. Eine verwelkte Blume, die Glieder geknickte Stängel, den Rucksack voll mit schwarzen Ersatzstrumpfhosen und ihrer Vogelbeobachtungsausrüstung, ihrem Waschzeug, ihrer Zahnseide und dem ganzen Rest. Und Tiger kauerte auf der Straße, blinzelte und leckte sich zerstreut die gespreizten Tatzen als Duncan Stout, seit 92 Jahren Bewohner dieses Planeten und Besitzer des ersten je gefertigten Morris-Automobils, in eben jenem Fahrzeug, und zwar mit der doppelten seiner üblichen Geschwindigkeit von 8 Stundenkilometern, die Straße hinunterkam, und ob er Joni Uli dort liegen sah, war völlig ungewiss. Robbie Bakey fuchtelte mit den Armen, um ihn zu warnen, aber Duncan war der Letzte auf diesen Inseln, der mitten auf der Hauptstraße, die ja immerhin ausschließlich für Personen und Lastwagen und ein gelegentlich schwankendes Fahrrad gebaut und bestimmt war, irgendetwas Unerwartetes erwartete. Er fuhr einfach weiter, das Kinn vorgeschoben, die Mütze bis fast über die milchweißen Augen hinuntergezogen. Robbie Bakey stand nicht in dem Ruf, schnelle Entscheidungen zu treffen. Er war, wie viele hier, eher der nachdenkliche Typ, und als er sich entschloss, Joni Uli wegzuziehen, war der Wagen schon da, oder jedenfalls beinahe. Die Leute schrien durch die offene Tür des Pubs. Magnus Magnusson stand jetzt selbst auf der Straße, ruderte mit den Armen und hüpfte aufgeregt herum. Und der Wischlappen, den er noch in der Hand hielt, sah aus wie die weiße Fahne der Kapitulation. Der Wagen kam immer näher. Robbie stand da. Er sah hoffnungslos aus. Aber wir hatten nicht mit dem Wind gerechnet. Wie konnten wir seine Launenhaftigkeit auch nur für eine Minute vergessen? In diesem entscheidenden Augenblick fegte eine Böe durch die Schlucht der Hauptstraße, warf Robbie Bakey um, so dass er auf die Vogelfrau fiel, hob das vordere Ende von Duncans Wagen an und schleuderte ihn gegen den nächsten Laternenpfahl, der keinen Zentimeter nachgab.